Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 89. Was seid ihr so furchtsam?
Ja, das ist doch schon eine etwas seltsame Geschichte, bei der wir uns doch fragen müssen, was halten eigentlich die Jünger von Jesus? Wer ist er für sie? Ist er ein mächtiger Lehrer, der so viele gute Dinge zu sagen hat? Aber sie haben ja auch erfahren, dass er so manches bewirken kann. Aber was kann er bewirken? Kann er manche Kranken heilen? Gut. Kann er irgendwelche größeren Dinge tun? Wie groß sind die Dinge, die er grundsätzlich tun kann? Außerdem sind sie offensichtlich von ihm ein bisschen verärgert. Sie hätten natürlich gerne gehabt, dass er an ihrer Not irgendwie teilhat und ihn vielleicht mit den mehr oder weniger großen Kräften, über die er vielleicht verfügt, ihnen irgendwie beistehen kann. Und dann, wenn sie merken, dass ein einfaches, schlichtes Wort, schweig, verstumme, ausreicht, und plötzlich ist alles ruhig. Ja, jetzt könnten sie ja jubilieren, ne? Nein, sie jubilieren nicht, sie fürchten sich. Was für ein seltsames Verhältnis. Aber ich meine, wir sollten uns da nicht so groß darüber erheben, denn wie geht's uns denn? Haben Sie den Eindruck, dass Gott in Ihrem Leben tätig ist, dass er Sie begleitet, dass er Sie in allem beschützt, dass er einfach ihnen überall da, wo er es möchte, Gutes tut und da, wo sie bedroht sind, dass er ihnen hilft? Oder haben sie auch den Eindruck eines ganz schön schweigsamen Gottes? Ja, wenn er jetzt bei ihnen schweigt, wenn ihnen das Wasser bis zum Halse steht, und das wird ihnen sicherlich schon ein paar Mal passiert sein, bleibt doch die Frage, was halten sie dann von ihm? Was ist das für ein Gott, der nichts tut, wo man doch eigentlich seine Hilfe braucht? Ist er jetzt kleiner als seine Schöpfung, ohnmächtiger, schwächer? Oder hat er vielleicht das alles in die Wege geleitet und kann sich jetzt nicht mehr drum kümmern? Ist es ihm ein bisschen zu viel geworden? Wächst es ihm über den Kopf? Kann ja sein, dass er irgendwie doch nicht so mächtig ist. Und vielleicht interessiert er sich schlichtweg für ihr kleines Leben dort unten auf der Erde nicht, weil er hat ja schließlich mit dem ganzen Universum zu tun. Ja, die Fragen müssen wir uns ja wirklich stellen. Oder vielleicht gibt es ihn gar nicht. Ja, dann stellt sich die Frage auch nicht. Dann sind wir dem Zufall der Kräfte ausgeliefert und dann erwischt es uns. Den einen früher, den anderen später und jeden auf seine eigene Art. Aber wenn wir doch davon ausgehen, dass es so etwas wie einen Gott gibt, ja, wie steht er denn zu uns, zu unseren Nöten? Wie steht er zu seiner Schöpfung? Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf Jesus. Wie viel Macht hat denn dieser Mensch, der mit ihnen da in dem Boot steigt und der offensichtlich ganz geruhsam da hinten im Boot schläft, während vorne alles dem Untergang zuzufahren scheint? Ist er einer, der ab und zu mal ein kleines Mächtle von Gott bekommt, um mal dieses und jenes zu bewirken, oder kann er mehr? Ja, wir stehen immer vor der Frage, gerade in einer Welt, bei der wir ja häufig genug wissen, dass hier in dieser Welt unglaubliche Kräfte tätig sind. Nicht nur Kräfte der Natur, die natürlich auch, die kriegen wir deutlich mit und die Vermutung ist ziemlich nahe, dass wir sie in der Zukunft noch ziemlich deutlich auch spüren werden. Das sind die einen, die großen Kräfte, denen wir ausgesetzt sind. Da können wir uns mehr oder weniger mit bestimmten technischen Hilfsmitteln davor wappnen. Aber es gibt ganz andere Kräfte. Kräfte der Verschlagenheit, der Bösartigkeit, der Intriganz, die uns umgeben, die in anderen Menschen, vielleicht sogar in den Menschen, die uns ziemlich nah zu sein scheinen, wirksam werden. Vielleicht sitzt unser größter Feind im eigenen Haus. Irgendwie sind wir in dieser Welt immer Ausgelieferte. Ja. Und unsere Kräfte? Die reichen dann sehr häufig nicht aus. Das Boot kann ganz schön schnell voll laufen und ganz schön schnell sinken, in dem wir gerade eben sitzen. Ahnen tun wir das die ganze Zeit über. Aber wir versuchen das wegzuschieben, das ist klar. Man kann ja nicht permanent mit dieser Angst leben, sagt man sich. Die Frage ist, in welcher Welt leben Sie eigentlich? Oder anders ausgedrückt, welchen Gott haben Sie in Ihrer Welt? Wie geht Ihr Gott mit dieser Welt um, in der Sie leben? Und wie geht er mit Ihnen um, der Sie in dieser Welt leben müssen? Jesus fragt seine Jünger danach, tja, habt ihr noch keinen Glauben? Was ist denn damit gemeint? Ganz offensichtlich ist damit eines nicht gemeint, nämlich, dass man irgendein theoretisches Prinzip hochhält. So im Sinne von, ja, ich glaube, dass X oder Y so ist. Nein, er meint etwas ganz Praktisches. Eigentlich sagt er damit, warum vertraut ihr mir nicht? Warum vertraut ihr mir nicht auch dann, wenn ich schlafe? Warum vertraut ihr mir nicht, dass ihr vielleicht bis an die Grenze des Untergangs geführt werdet, aber dass ihr nicht untergehen werdet? Warum vertraut ihr mir nicht, dass, falls ihr untergehen werdet, es trotzdem nicht zu eurem Schaden sein wird? Oh, jetzt wird's aber schwer, ne? In dem Augenblick, wo wir rein äußerlich mit den Mächten dieser Welt konfrontiert werden, ob es nun Bösartigkeit ist oder Naturgewalten, dann wird es sehr schwer zu vertrauen. Aber das Vertrauen ist die Basis, nämlich, wem vertrauen wir denn? Welchem Wesen vertrauen wir? Da gibt es zwei Aspekte. Vertrauen wir der realen Macht im Sinne von, der könnte das ja, wenn er wollte? Oder vertrauen wir der Motivation? Will er das überhaupt? Kümmert er sich überhaupt darum? Kümmert er sich um mich? Hat er überhaupt ein Interesse daran, wie es mir geht? Das sind die Fragen. Und für die Jünger waren das ziemlich existenzielle Fragen. Irgendwie scheint er doch zumindest eine gewisse Macht zu haben und dann müssen wir ihn mal aufwecken und man muss mal ihm Vorwürfe machen. Warum kümmerst du dich nicht mit der vielleicht nur kleinen Macht, damit wir zumindest nicht untergehen? Warum lässt du uns hier fast ersaufen? Aber sie vertrauen ihm nicht, dass er, sogar wenn er schläft, genau weiß, was passiert. Und dann, in dem Augenblick, wo er einfach mit einem Wort die ganze Angelegenheit erledigt, dann fallen sie ihm nicht um den Hals und sind dankbar, sondern sie fürchten sich. Ja, wovor fürchten sie sich dann? Müssen wir uns fürchten vor jemandem, der eine geradezu absolute Macht hat? Ja, wir müssen uns fürchten. Genau dann, wenn wir seiner Motivation nicht vertrauen. Wenn der Gott, der diese Welt in irgendeiner Weise total beherrschen könnte, eine nur etwas schräge Motivation hat, können wir ihm nicht vertrauen. Dann sind wir ausgeliefert im Sinne einer ziemlich angstmachenden Grundstimmung, weil dann hat er vielleicht eine andere Laune. Das heißt, es gibt nur einen einzigen Glauben, um den es geht. Ein einziges Vertrauen, um den es geht, nämlich das Vertrauen in die Grundmotivation dessen, der alles durchdringt und bestimmt. Ein Vertrauen in seine Motivation. Also anders ausgedrückt, vertrauen wir seiner Liebe wirklich. Liebt er uns wirklich? Trauen wir uns das? Und Vertrauen, das ist ganz offensichtlich eine mutige Angelegenheit. Wenn Sie ihm total vertraut hätten, hätten Sie ihn noch nicht immer wecken müssen. Dann hätten Sie gewusst, Sie können jetzt sicher sein, dass er sich um alles kümmern wird, sogar wenn er schläft. Oder wenn es nicht ganz so weit reicht, könnte man ihn wecken und sagen, bitte hilf uns, es wird jetzt ein bisschen schlimm. Aber nein, Sie machen ihm Vorwürfe. Als ob er nur an sich gedacht hätte, weil er vielleicht müde war und nicht an Sie. Sie sehen, es geht bei Glaube um das Vertrauen in die Grundmotivation dessen, der uns eigentlich in der Hand hat. Das ist der Glaube, von dem Jesus die ganze Zeit über gesprochen hat und immer noch spricht und zu dem er uns auffordert. Glaubt mir, dass ich mich um jeden von euch ganz persönlich kümmere, in jeder Lebenssituation, völlig egal, in welchem Boot ihr sitzt und wie sehr dieses Boot in stürmische See gerät. Vertraut mir, egal was passiert. Das ist eine Aufforderung. Und erst dann, wenn uns das gelingt, dann wird der Sturm nicht unbedingt abflauen. Aber es kommt ein Frieden in unser Herz. Es ist nicht mehr stürmisch in uns. Es ist so, als ob seine Liebe zu uns sagt und zu unserer Angst sagt, schweig. Und wenn die Liebe schweigt, können wir eine Menge aushalten. Natürlich nicht, wenn die Liebe schweigt, sondern es ist klar, was ich eigentlich meine. Wenn unsere Angst schweigt und die Liebe redet zu uns in unserer Angst, dann können wir eine Menge aushalten, weil wir dann in dem Augenblick mit der schweigenden, aber uns umhüllenden Liebe geborgen sind.